Ja, ich freue mich natürlich, dass so viele da sind heute, Kolleginnen, Kollegen, Schüler natürlich vor allem und Schülerinnen und Sie alle, liebes Publikum, das sich für Neurowissenschaften interessiert und möchte Sie jetzt in der nächsten halben Stunde so ein bisschen von unserer neuesten Riechforschung unterrichten, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es geht nicht so sehr um die Nase heute und um das Riechen an sich, wie Sie bald feststellen werden, sondern es ist sozusagen, wir riechen indirekt. Das heißt, wir benutzen Düfte, um die Menschen sowohl oder die Klinik in Diagnose und Therapie zu unterstützen, aber auch normale Prozesse auszulösen. Ich habe aber natürlich trotz alledem noch ein Bild mitgebracht, um Sie erstmal von der Nase zu begeistern. Das ist ja eher ein Sinnesorgan, von dem Sie vielleicht denken, das ist nicht ganz so wichtig wie das Sehen und Hören. Und es ist ja ein niederer Sinn auch bei den Physiologen lange Zeit gewesen. Inzwischen wissen wir aber, dass Riechen etwas ganz Besonderes ist, auch für uns Menschen. Wenn Sie da mal hinschauen auf diese Tabelle, dann sehen Sie, die Nase arbeitet Tag und Nacht lebenslang. Sie schläft nie. Sie machen die Augen zu in der Nacht, aber sie riechen weiter. Vom ersten Atemzug bis zum letzten in ihrem Schnauf, in ihrem Leben riechen sie. Und mit jedem Atemzug nehmen sie Düfte in die Nase auf und informieren auch ihr Gehirn darüber. Also jeder Atemzug schaufelt Informationen ins Gehirn. Die Nase erneuert sich jeden Monat, das wussten Sie vielleicht auch noch nicht. Alle 4 Wochen kriegen Sie eine komplett neue Nase, also nicht außen, sondern innen die Riechzellen. 30 Millionen Riechzellen erneuern sich lebenslang. Das ist einer der wenigen Nervensysteme, Sinnessysteme, das sich wirklich lebenslang erneuert und durch Stammzellen, die darunter liegen, auch regeneriert. Das heißt, auch wenn Sie jetzt mal einen Schnupfen haben und eine Zeit lang nichts mehr riechen und die Viren die Zellen kaputt gemacht haben, dann kommt das nach ein paar Wochen Gott sei Dank wieder. Also sie erneuert sich. Sie beginnt schon im Mutterleib zu arbeiten, ist einer der ersten Sinne überhaupt, den sie Menschen benutzen. Das heißt, ab der 26. Schwangerschaftswoche riechen Embryonen schon mit der Mutter mit. Und sie lernen die Düfte, die die Mutter auch wahrnimmt. Das heißt, sie kommen schon mit so einer Duftgedächtnis auf die Welt. Und das, also die erste sozusagen Schulstunden, das erste Klassenzimmer, das sie haben, ist eigentlich der Mutterleib, nämlich um Düfte zu lernen. Also es kommt sehr wichtig, was sie als Schwangere essen, trinken, welche Düfte sie wahrnehmen. Das wirkt sich alles schon auf den Embryo, auf dessen Bewertung aus. Die Nase hat einen direkten Draht zum Emotions- und Gedächtniszentrum, limbisches System, Hippocampus. Nur eine Synapse trennt die Riechzellen sozusagen von den tiefsten alten Strukturen unseres Gehirns. Wenn sie zum Sehen und Hören gehen, die müssen über ganz viele Wege erstmal dahin verschalten. Also deswegen alles, was sie riechen, geht unmittelbar in ihr Erinnerungs- und ihr Emotionszentrum ein. Sie gehört zu den empfindlichsten Sinnessystemen. Wenige Moleküle reichen aus, dass sie schon erkannt werden von uns und von Tieren sowieso. Jeder, der einen Hund hat, der weiß, wozu der in der Lage ist und was er alles leisten kann. Und wir können über 1 Billion Düfte unterscheiden. Also falls die Science-Leute, die das vor kurzem publiziert haben, recht haben. 1 Billion Düfte, also sie sind keine Mini-Nasen oder Niedrignasen. Sie sind wirklich Supernasen eigentlich alle. Sie wissen es nur nicht, weil sie sich zu wenig damit beschäftigen. Ganz wichtig, um diese Billion Düfte zu unterscheiden, brauchen sie natürlich auch entsprechende Sensoren, die Riechrezeptoren. Das ist die größte Genfamilie in ihrem Genom. Das nimmt den meisten Platz auch in ihrem Genom ein, die Sensoren zu bauen für Duftstoffe. Da sehen Sie mal, wie wichtig Riechen ist, denn jeder Genplatz ist umkämpft. Und deswegen hat das natürlich eine enorme Bedeutung. 2% aller Gene beschäftigen Sie nur mit Riechen. Sie brauchen vielleicht zum Sehen 10 Gene, zum Riechen brauchen Sie Hunderte. Also sehen Sie auch da eine ganze Bedeutung des Riechsystems. Also die Frage, sage ich nur, gehen Sie mit offener Nase durch die Welt oder mit offenen Augen, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass Sie eigentlich viel besser sind, als Sie meinen und dass es nur eine Sache des Üben, des Trainierens ist, dass Sie auch besser riechen können. Nun, wie riechen wir? Was riechen wir denn? Wie schon gesagt, diese vielen komplexen Düfte, die die Natur uns zuliefert, ob von einem Stinktier oder wer jetzt gerade im Botanischen Garten war, vielleicht diese Gigantus da gerochen hat, diesen Phallusgeruch, der gestunken hat, oder ob sie eine Tasse Kaffee riechen oder eine Blume. All die Naturdüfte sind sehr komplexe Mischungen, genau wie ein Parfum. 50, 100, 200 einzelne unterschiedliche Duftstoffe werden zusammengemischt zu einem Gesamteindruck. Das heißt, sie brauchen auch entsprechend viele Sensoren. Sensoren, um diese vielen unterschiedlichen chemischen Moleküle zu unterscheiden. Und das ist der Grund, warum sie eben dann auch in der Nase so viele verschiedene Detektoren haben, die diese ganzen chemischen Gruppen dann analysieren können, und im Gehirn werden die dann wieder zusammengebaut und abgespeichert als ein bestimmtes Muster der aktivierten Rezeptoren. Nur 1991 hat Linda Back und Richard Axel zum ersten Mal eine ganz große Genfamilie bei der Ratte gefunden, und die haben dann auch noch gesagt, die gibt's nur in der Nase, was letztendlich falsch ist, aber immerhin beigetragen hat, dass man geglaubt hat, dass es die Riechrezeptoren sind, und sie waren es letztendlich auch. Also die Ratte hat über 1000 von diesen Genen, die entsprechende Rezeptoren herstellen. Die ist die Maus im Übrigen auch, der Hund auch, die haben alles ungefähr 1000 verschiedene Sensoren für unterschiedliche Duftstoffe. Wir Menschen sind nicht mehr ganz so gut. Wir haben etwa noch 350 dieser Sensoren, aber immerhin, wie gesagt, ist immer noch die größte Genfamilie bei uns auch. Und wir haben also 350 verschiedene Sensoren, und damit decken sie die ganze Duftwelt ab. Jeder von ihnen hat die gleichen, jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Also je mehr sie üben und trainieren, dann könnten sie auch ein Parfümeur werden. Das tun ja nämlich die Parfümeure jeden Tag 1-2 Stunden. Nun, die sind alle sehr ähnlich, diese 350 Rezeptoren. Die unterscheiden sich oft nur durch kleine molekulare Veränderungen und können aber damit natürlich schon andere Düfte wahrnehmen. Sie sind auch sehr spezialisiert. Das heißt also, jeder dieser Rezeptor ist sozusagen ein Spezialist für eine bestimmte Duftstoffgruppe. Die einen Rezeptoren können eben Vanillin erkennen, die anderen Buttersäure, die stinkende, oder der dritte ist für Moschus da. Also die Rezeptoren haben sehr unterschiedliche chemische Spezifitäten. Und ganz wichtig, sie gehören zu einer großen Klasse von Rezeptoren, die Sie alle kennen, nämlich Hormonrezeptoren auch, wie Serotoninrezeptoren, Dopamin, dann Adrenalinrezeptoren. Das sind alles nah Verwandte, die aber eine Besonderheit haben, nämlich es gibt sehr wenige Moleküle von denen auch im Körper, und deswegen müssen diese Rezeptoren auch so eine Verstärkungsmaschinerie anwerfen, damit die Zelle überhaupt was davon merkt. Und das können die Riechrezeptoren auch. Das heißt, so ein Riechrezeptor in einer Riechzelle, wenn ein Duftstoffmolekül mit ihn trifft, dann löst er in der Zelle eine ganz komplexe Verstärkungsmaschinerie aus, um diesen Reiz eben noch um Faktor 1000 etwa zu potenzieren und dann eine Zellerregung zu erzeugen, die dann ins Gehirn gemeldet wird, damit das Gehirn weiß, die Vanillezelle ist gerade von einem Duftmolekül getroffen worden. Also das haben die alle, diese Riechrezeptoren, diesen Verstärkungsmechanismus, darum sind wir auch so empfindlich für Duftmoleküle. Ja, also der Mensch hat 350 verschiedene Rezeptoren, damit wäre eigentlich die Geschichte schon weitgehend zu Ende. Ist sie aber nicht, weil wir bisher beim Menschen erst von etwa 10% von diesen Rezeptoren wissen, welcher Duft gehört zu einem Rezeptor. Also wir waren in Bochum die ersten 1998, die so einen menschlichen Rezeptor überhaupt entschlüsselt haben, gezeigt haben, dass diese Rezeptoren riechen können, dass sie auf Düfte reagieren. Und inzwischen kennen wir von den 350 vielleicht, also ich kenne vielleicht 70, 80, die anderen in der Literatur können vielleicht 50, weil wir eben daran arbeiten. Also es ist immer noch enorm aufwendig, sozusagen zu entschlüsseln, welcher Duft ist nun für welchen Rezeptor verantwortlich. Denn ich muss diesen Rezeptor aus dem menschlichen Genom isolieren, muss ihn künstlich herstellen und muss dann aus unserer Duftsammlung von Tausenden von Düften, die wir haben, die alle mal drüber schütten und schauen, reagiert der auf irgendeiner dieser Duftmoleküle. Sie können sich vorstellen, das ist eine monatelange Arbeit oft, um herauszufinden. Und wenn man Pech hat man diesen Duft nicht in der Sammlung, dann ist es eben, dann reagiert er gar nicht. Und das ist eben das Problem. Also wir kennen den Rezeptor für den menschlichen Bananenduft, für frische Meeresbrise, für Veilchen, für Zitrone. Sehen, sind schon relativ wohlriechende Düfte, weil meine Mitarbeiter wollen natürlich nicht mit den Stinkern arbeiten. Darum kennt man eben die immer besser. Ja. Was Sie auch erkennen können, ist, dass die Moleküle, dass ein Rezeptor nicht auf ein einziges Molekül sozusagen reagiert nur, also nur ein Molekül passt zu einem Rezeptor, sondern er reagiert auf bestimmte chemische Gruppen. Also dieser Rezeptor für Banane zum Beispiel, der muss immer diese beiden Sauerstoffgruppen in dieser Nähe hier haben. Wenn die da sind, dann riecht das Ding nach Banane. Also Sie sehen, hier ist das Molekül, hier ist es und hier. Der Rest ist eigentlich dem Rezeptor dann ziemlich gleich. Also er hat immer so bestimmte charakteristische Gruppen, auf die er reagiert. Wie sieht so ein Rezeptor aus oder wie kann man sich sowas vorstellen? Wir haben mal mit Professor Gerber zusammen hier auch in der Biophysik so ein Computermodell gebaut. Das heißt, Rezeptoren sind Proteine. Proteine bestehen aus Aminosäuren. Das sind ja, wie gesagt, so lange Ketten von Aminosäuren. Bei den Riechrezeptoren wissen wir, dass ungefähr 320 Aminosäuren in einer Kette liegen. Allerdings nicht in so einer langen Kette, wie man sich so vorstellt, sondern eher wie so eine zusammengeknüllte Perlenkette. Also wenn Sie so Perlenkette mit 320 Perlen haben, ein bisschen viel natürlich für eine Perlenkette, aber trotzdem, wenn die zusammenknüllen, dann gibt das so eine Art Riechrezeptor. Und in der Mitte von dieser Kette, da ist nun das eine Art Schloss drin, wozu der passende Schlüssel gebraucht wird, nämlich das Duftmolekül. Also das Duftmolekül ist der passende Schlüssel für jeden dieser Riechrezeptoren hier in der Mitte drin. Und das kann man dann rausvergrößern. Und dann sieht man, dass hier in der Mitte so eine kleine Höhle ist in diesen Schlössern, in diesen Riechrezeptoren, die durch die Aminosäureladungen und durch Größen bestimmt wird. Und da passt nun das Duftmolekül. Dies ist ein Bananenduftmolekül zum Beispiel. Das wird jetzt also in der Banane vorkommen, dieses Molekül, Amylbutyrat. Und das passt in dieses Schloss hier rein. Und wenn es da drin ist, geht es denn? Geht es nicht, der Film? Ja, ich habe befürchtet, dass unsere Filme nicht laufen. Ja. Wenn es da drin ist, dann zappelt es in diesem Schloss hier rum und dann geht es auch nicht mehr raus. Also Riechrezeptoren sind einmal Artikel. Wenn ein Rezeptor so ein Molekül gebunden hat, gibt es auch nie mehr her. Dann muss er erstmal in die Zelle aufgenommen werden und dann kann er dort eben gebunden bleiben. Ja, also es ist das klassische Schloss-Schlüssel-Prinzip. Das heißt, es gibt nicht nur einen Schlüssel, sondern es gibt eben einige Schlüssel für so ein Schloss, aber sie haben alle eine bestimmte Eigenschaft, also eine ganz bestimmte Form und Struktur, damit sie das Schloss aufsperren können. Und davon haben wir, wie gesagt, 350 verschiedene. Jetzt werden Sie sagen, wieso muss ich es denn alle wissen? Jetzt wissen wir schon 50, 60, 70, es wird doch irgendwie mal reichen. Sind doch alle ungefähr gleich. Nun, warum wir alle wissen wollen, liegt an dem. Weil ich habe Ihnen gesagt, die Nobelpreisträger haben gesagt, diese Riechrezeptoren, die gibt's nur in der Nase, in den Riechzellen der Nase. Und das ist nun Quatsch. Die gibt's im ganzen Körper. Das wissen wir schon lange inzwischen. Also in allen Zellen des menschlichen Körpers, die wir oder andere Gruppen in der Welt untersucht haben, Sie sehen, es ist völlig egal, ob das jetzt irgendwo in der Gallenblase ist, in der Niere, in der Leber, in der Lunge, überall in Ihrem Körper, in jeder Zelle gibt es solche Riechrezeptoren. Also, ich will jetzt aber nicht sagen, dass die Organe riechen können. Ich will damit nur sagen, die Riechrezeptoren sind ja Chemosensoren, reagieren auf chemische Moleküle. Und wenn das passende Molekül im Körper ist oder wir das von außen aufnehmen, dann reagieren diese Zellen, melden jetzt nicht dem Gehirn, die Leber, da ist gerade ein Duftmolekül bei mir gewesen, sondern die Leberzellen reagieren auf diese Moleküle oder die Lungenzellen und ich zeige Ihnen gleich wie. Also in allen Zellen können wir uns merken, es gab keine Zelle, die wir angeschaut haben, wo keine Riechrezeptoren aktiviert werden. Und zwar ist es auch noch so, dass in jeder der verschiedenen Geweben, die die Menschen haben, die wir untersucht haben, ob jetzt wie gesagt den Darm oder das Herz oder die Niere, es immer eine ganz bestimmte Zahl von Riechrezeptoren gibt, also nicht beliebig, sondern eben in der Niere gibt es irgendwie 10, 12 verschiedene, im Herzen gibt es irgendwie 5 und so weiter. Also jedes Organ hat seine bestimmte Zusammensetzung, Zahl und auch sein Muster von Riechrezeptoren. Also die 350 Rezeptoren, die sind nicht beliebig verteilt in dem Gewebe, sondern das kann man in diesem Bild schwer erkennen, aber wenn man sich versteht, ungefähr, ich will versuchen, Ihnen zu erklären, hier sind die ganzen Organe, also der Darm, das Herz und so weiter und hier sind lauter verschiedene Riechrezeptoren, die wir angeschaut haben. Also dieser Rezeptor 51B2, die sind alle durchnummeriert, von 1 bis 350 sozusagen. Also dieser Rezeptor, der kommt in allen diesen Zellen, wo Farbe ist, vor. In der Leber kommt er noch nicht vor. Sonst kommt er überall vor. Da hinten kommt er auch nicht vor, in weißen Blutkörperchen. Dagegen dieser Rezeptor da unten zum Beispiel, der 10J1 oder so etwas, der kommt nur in diesen Zellen vor und hier sonst nirgends. Also es gibt ein gewebspezifisches Muster an Rezeptoren und das ist natürlich auch wichtig für die Funktion. Denn jetzt ist die Frage, was haben denn die da drin für eine Bedeutung? Also haben jetzt nicht die Bedeutung von Riechen im Sinne des Gehirns informieren, sondern die müssen irgendeine physiologische Bedeutung haben. Nun, solange man natürlich nicht weiß, wie ich sie aktivieren kann und diesen Duft nicht kenne, kann ich natürlich auch nicht nachschauen, welche Bedeutung die haben. Ich kann aber zumindest nachschauen bei Erkrankungen zum Beispiel. Sie haben ja hier Brain Day und Gehirnerkrankungen, ob bei bestimmten Gehirnerkrankungen dieses Muster der Riechrezeptoren verändert ist. Und damit kannst du auch sowohl für die Diagnostik einer Erkrankung nehmen, eines Gewebes, dass es erkrankt ist, aber auch in der Hoffnung, irgendwann kriege ich mal die Düfte auch zu fassen. Also Sie sehen bei Alzheimer zum Beispiel im entorhinalen Kortex gibt es diesen Riechrezeptor 4P4, der gibt es in normalen, gesunden Gewebe ganz viele von denen, bei Alzheimer in verschiedenen Stadien praktisch gar keine mehr. Den Rezeptor ist umgekehrt, den gibt es bei Gesunden relativ wenig, den 1H1 gibt es bei Alzheimer dafür sehr viele. Und so gibt es verschiedene Riechrezeptoren, wie zum Beispiel bei Alzheimer, auch bei Parkinson-Patienten, wie Sie sehen, also 2T33, dieser Rezeptor gibt es bei gesunden Patienten im Gehirn, in diesem Fall Substantia nigra, die Dopaminregion, wie Sie wissen, da gibt es fast gar nicht. Hier gibt es bei diesen Parkinson-Patienten sogar ganz viele davon. Also jetzt wäre es interessant zu wissen, was macht der Rezeptor da? Also habe ich einen Duft, ihn zu aktivieren? Wieso haben Parkinson-Patienten so eine große Menge von diesen Duftrezeptoren? Das können wir erst, wenn wir alle Rezeptoren können. Aber hier kann ich zumindest sagen, wenn ich diese Muster sehe, da habe ich einen Parkinson-Patienten vor mir. Also das wäre so ein Beispiel, wenn man den Liganden nicht kennt. Aber von all diesen Geweben, die jetzt hier draufstehen, da kennen wir jetzt nun nicht nur den Rezeptor, sondern wir kennen auch den Duft dazu und können ihn aktivieren. Und wir oder andere Labors haben schon nachgeschaut, was hat der dort für eine Funktion. Also wir haben inzwischen 14 verschiedene Gewebe etwa. Wir selber arbeiten an 6 verschiedenen, sodass es ungefähr 20 Gewebe sind, die wir inzwischen wissen. Was machen diese Riechrezeptoren da? Warum sind die da? Was könnten die da für eine Bedeutung haben? Nun, vielleicht ganz grob zu sagen, es gibt 2 große funktionale Bedeutungen dieser Rezeptoren. Nämlich einmal für die normale Physiologie. Das heißt also für die normale Zellphysiologie, damit Zellen normal funktionieren, ohne jetzt irgendwie krank zu sein. Haben die trotzdem diese Riechrezeptoren und stellen die her. Im Darm zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Riechrezeptoren, über 20, die ihre Nahrung analysieren. Ist ja auch kein Wunder. Sie essen doch die Düfte die ganze Zeit. Wenn Sie eine Orange essen, dann nehmen Sie lauter Orangenduft auf. Wenn Sie irgendwie eine Kürbis essen, nehmen Sie Kürbisdüfte in den Darm. Also das heißt also, diese Düfte im Darm, die stimulieren solche Rezeptoren. Und gerade hier wurden welche gefunden, Rezeptoren und auch entschlüsselt, die vor allem in Gewürzen vorkommen. Also in Kümmel, in Nelken. Eugenol, solche Düfte. Und die kommen, und wenn Sie die also essen, die Gewürze, dann kann man zeigen, dass diese Riechrezeptoren in Darmzellen zu einer Serotoninfreisetzung führen im Darm. Und die Serotoninfreisetzung, die steigert wieder die Darmmotilität. Und damit wissen Sie, warum Sie mit einem schönen Magenbitter nach dem Essen ihre Verdauung steigern. Weil Sie nämlich damit diese Rezeptoren stimulieren. Ich denke, dass Sie Herrn Pschuntek vielleicht auch hören werden. Wir wissen ja, dass Parkinson an 2 Stellen im Körper beginnt. Als erstes im Darm und in der Nase. Und Sie sehen, der Zusammenhang ist natürlich spannend. Und die indischen Ayurveda-Leute, die behandeln Parkinson alle mit Düften, weil sie sagen, das ist die Quelle, das ist die Ursache vielleicht von so einer Erkrankung auch zu Beginn. Weil Sie sehen, Düfte haben auch was mit Serotonin und mit Dopamin im Darm zu tun. Nun, es gibt auch welche in der Haut natürlich, ganz viele, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, also in Zellen, die zum Beispiel das Melanin herstellen für ihren Teint. Es gibt welche in der Retina, die wir gefunden haben, wo man zeigen kann, dass bestimmte retinale Zellen dadurch schneller wachsen können. Aber das sind die physiologischen Funktionen, ich gebe Ihnen gleich noch 3-4 Beispiele dafür. Und dann gibt es natürlich die Riechrezeptoren in Krankengewebe, und zwar vor allem in Krebsgewebe. Wir haben kaum eine Krebsart gefunden, wo nicht irgendwie Riechrezeptoren in großen Mengen hergestellt werden. Wir wissen nicht, warum. Also bei Leberkrebs zum Beispiel, da gibt es einen Riechrezeptor, der reagiert auf so eine Art Zitrusduft. Und mit Heusinger in Düsseldorf zusammen, dem Leberpapst, konnte man zeigen, dass diese den Leberkrebs reduziert im Wachstum. Leukämie mit den Essener Kliniken zusammen, akute und chronische myeloische Leukämie, da gibt es Riechrezeptoren, wenn man die stimuliert, dann werden aus diesen Leukämiezellen plötzlich rote Blutkörperchen da, die steuern die Differenzierung der Zellen. Oder Lungenkarzinom, ein ganz bestimmter Typ von Lungenkarzinom, das nicht kleinzellige Lungenkarzinom, trägt ganz bestimmte Riechrezeptoren. Und wenn man die stimuliert, kann man auch eine Wachstumshemmung erreichen. Also Sie sehen, ich will Ihnen ein paar Beispiele geben. Wer die erste Apotheker-Umschau hat von diesem Jahr, der kann sehen, da gab es ein paar Seiten über das, was wir da machen. Und das war auch schön zusammengefasst, wie diese Lichtrezeptoren jetzt im Körper funktionieren. Also die ersten, die wir gefunden haben, waren in Spermien. Der berühmte Maiglöckchenduft, das ist also ein Rezeptor, der auf so eine Art Maiglöckchen-Molekül reagiert. Aber inzwischen wissen wir, dass es über 20 Lichtrezeptoren in Spermien gibt. Und wir haben jetzt natürlich auch gesagt, ja, wenn so viele Rezeptoren sind, dann muss es ja in der Umgebung der Spermien vielleicht auch Düfte geben. Und haben jetzt im Fraunhofer-Institut zusammen mal Vaginalsekret untersucht und haben auch tatsächlich über 15 Duftstoffe gefunden im Vaginalsekret, die genau diese 20 Rezeptoren aktivieren. Also wir kennen inzwischen für die viele der Riechrezeptoren in Spermien auch den natürlichen Duft, der im Vaginalsekret vorkommt. Was man zeigen kann, die gehen vor allem auf die Spermien-Schwimmgeschwindigkeit, auf die Schwimmrichtung und leiten sozusagen die Spermien nach unseren Vorstellungen so etwas in Richtung Eizelle natürlich, um diese Art chemische, chemotaktische Reaktion zu machen. Aber auch ihre Haut kann riechen. In der Haut gibt es ganz viele, über 20 Riechrezeptoren. Es gibt sogar in kranker Haut bei psoriatischen Erkrankungen ganz besondere Rezeptoren noch. Aber auch die normale Haut von Ihnen trägt eine ganze Menge von den Riechrezeptoren. Sprühen Sie kein Parfum auf die Haut. Das ist völliger Schwachsinn. Das gibt es erst seit 50 Jahren, diese idiotische Idee, dass man Parfum auf die Haut sprüht. Ist früher nie, wäre früher nie auf die Idee gekommen. Die Leute haben das Parfum auf die Perücken gesprüht, auf die Klamotten, aber doch nicht auf die Haut. Wir wissen nicht, was die Riechrezeptoren alle machen in der Haut. Wir wissen von ein paar inzwischen, etwa 5, 6 haben wir untersucht und einer davon ist für Sandelholz zuständig. Also um Sandelholz zu riechen, dieser Rezeptor aus der Nase kommt auch in Ihren Hautzellen vor. Und wenn Sie den stimulieren, dann erhöht er das Kalzium in den Zellen, das kann man alles messen und man kann eben, und das ist jetzt mit der Münsteraner Klinik gemacht worden und Uniklinik, man kann auch zeigen, dass wenn man in Hautzellen diesen Sandelholzrezeptor stimuliert, dass er dann eine Information in den Zellkern schickt, dass die Hautzellen sich schneller teilen sollen und sich schneller bewegen sollen. Das heißt, wir können zeigen, dass die Proliferation und die Migration dieser Hautzellen von ihnen sich beschleunigt und damit die Wunden ein Drittel schneller heilen als normalerweise. Das wird inzwischen auch schon viel eingesetzt in allen möglichen Präparaten zur Wundheilung. Das ist Ihr Riechrezeptor in der Haut. Da kann man in den New York Times damit, wie Sie sehen, Smell turns up in an unexpected place. Ja? Also an völlig unerwarteten Orten kann man auch riechen, in Anführungszeichen. Ja? Aber vielleicht die Leute ohne Haare. Wir haben gerade zu Nature, es gab bei der Begutachtung, eine Arbeit weggeschickt, dass dieser Rezeptor auch in den Haarwurzelzellen vorkommt. Und wenn man ihn dort stimuliert mit dem Sandelholz, kann man zeigen, dass das Wachstum der Haarwurzelzellen in Gegenwart des Duftes extrem verlängert ist. Das heißt, Sie haben damit eine mögliche therapeutische Anwendung für Glatzenträger, dass Sie plötzlich wieder Ihre Haare, die Glatze liegt nicht daran, dass Ihre Haare nicht mehr wachsen, sondern dass die Haare, die wachsen, zu schnell absterben. Und mit diesem Duft können Sie das Wachstum der Haare ganz stark verlängern und vermehren. Sie sehen, auch da kann er eingreifen. In der Lunge gibt es viele Riechrezeptoren natürlich, um die Luft zu analysieren, die Sie einatmen. Um Ihre Atemorgane, um die Bronchien herum gibt es Muskeln. Und wenn diese Muskeln sich zusammenziehen, dann kriegen Sie keine Luft, weil Sie natürlich nicht genug Luft in die Lunge kriegen. Das heißt, bei Asthmatikern, bei Allergikern, da werden diese Muskeln durch Histamin kontrahiert und damit kriegen die Leute schlecht Luft. Und was wir gefunden haben, ist ein Riechrezeptor in den Lungen. In der Lunge, der wird durch den Duftstoff Amylbutyrat aktiviert. Das ist so eine Art, ja, ein Duft, der auch im Pfirsich vorkommt und in verschiedenen Früchten. Dieser Rezeptor 2-AG1 gibt es in diesen glatten Muskeln der Lungen. Und wenn man die dort stimuliert, kann man zeigen, dass dieser Duft die Kontraktion dieser glatten Muskeln, die durch Histamin zum Beispiel erzeugt wird, komplett hemmt und die Muskeln erschlaffen. Das heißt, Sie können ihn benutzen, um zum Beispiel solche Allergieanfälle zu mildern, indem Sie die Muskeln dadurch erschlaffen lassen. Und als letztes Beispiel für die Physiologie, ja, man riecht auch mit dem Herzen gut. Auch in Ihrem Herzen gibt es eine ganze Menge dieser Riechrezeptoren. Sie werden sagen, was soll denn jetzt ein Riechrezeptor im Herzen? Nun, der, den wir untersucht haben, das ist dieser Rezeptor 51E1, der reagiert auf Fettsäuren. Fettsäuren heißt so mittelkettige Fettsäuren, Oktan, also mit 7, 8, 9 Kohlenstoffatomen. Das sind die Fettsäuren, die Sie so im Kokosöl haben. Ja, wenn Sie jetzt Kokosöl oder wenn Sie irgendwie ein paar Aminosäuren oder was haben, die haben solche Fettsäuren. Und jeder weiß natürlich, dass Öl riecht. Also man kann Fette riechen, wenn es ranzig ist sowieso, die Butter, aber auch normale Öle. Und wenn Sie was riechen können, dann wissen Sie, Sie müssen einen Riechrezeptor dafür haben, sonst können Sie es nicht riechen. Und genau dieser Riechrezeptor ist für die Fette in Ihrer Nase zuständig und kommt auch in Ihrem Herzen vor. Und in Ihrem Blut, das ist natürlich voller Fette. Weil wenn Sie essen oder was fetthaltige Nahrung zu sich nehmen, dann haben Sie Ihr Blut plötzlich, Ihr Blutfette, kennen Sie alle, ja? Lassen Sie bestimmen, das Cholesterin und alle möglichen niedrigen, mittelkettigen Fettsäuren. Und dafür sind diese Rezeptoren gut im Herzen. Und wir konnten zeigen, dass wenn man also nun diese Rezeptoren im Herzen stimuliert, dass diese Duft dann auf die Herzfrequenz und auf die Herzkraft wirkt. Und zwar leider Gottes negativ. Er reduziert die Herzkraft, was ja nicht so schön ist, weil das Herz natürlich damit schlechter das Blut pumpt. Er reduziert aber auch die Herzfrequenz. Also wenn jemand zum Beispiel einen sehr schnellen Herzschlag hat, Tachykardie, wie man klinisch sagt, dann können Sie über den Duft diesen Rezeptor stimulieren und können ihn damit runterholen, runterfahren, diese Frequenz. Und wenn Sie Diabetiker anschauen, die haben solche Fette in riesigen Mengen im Blut, viel mehr als normal, die haben genau diese Erkrankungen. Und man könnte also schauen, dass er mit einem Blocker für diesen Rezeptor, was wir auch haben, zu jedem Rezeptor gibt es nicht nur einen Duft, der den aktiviert, sondern auch ein Duft, der ihn blockieren kann. Ein Antiduft kann man machen. Also ein Molekül wie so ein Schlüssel, der ins Schloss passt, aber nicht aufsperren kann. Und genau diese Antidüfte könnte man jetzt einsetzen, um zum Beispiel bei diesen Patienten dann die Herzfrequenz wieder zu steigern. Wir machen diese Herzen, übrigens züchten wir die aus jetzt nicht mehr aus Stammzellen, aus Embryonalen. Wir haben 2,5 Jahre oder fast 3 Jahre beantragt, einen Antrag laufen gehabt, um endlich an menschlichen Stammzellen arbeiten zu dürfen. Als es dann nach 3 Jahren bewilligt wurde, haben wir gesagt, Leute, jetzt könnt ihr das behalten. Inzwischen gibt es eine neue Technik, wir brauchen das nicht mehr. Man züchtet inzwischen Herzen aus normalen Hautzellen. Also man kann aus einer Hautzelle des Menschen jetzt ein schlagendes Herz machen. Das ist, dauert 11 Tage, wie Sie sehen, und dann hat man so ein kleines, also das geht es leider nicht, der Film wieder mal. Also normal hätte man so ein kleines schlagendes Miniherz, das also vor sich hinschlägt, und dann können Sie also einen Duft draufgeben, und dann können Sie die Schlagfrequenz dieses Herzens messen. Und können zeigen, dass eben das reduziert. Also, Sie sehen, man riecht auch mit dem Herzen gut, gibt noch viel mehr Rezeptoren. Und lassen Sie mich zum Schluss jetzt noch natürlich zwei Beispiele für die Krankenzellen geben. Vor allem Krebszellen haben das, manche Riechrezeptoren in riesigen Mengen. Also die ersten, die wir gefunden haben, das war in der Prostata, etwa vor 2009, vor 7, 8 Jahren. Da konnten wir zeigen, dass bei Prostatakrebs ein bestimmter Riechrezeptor in riesigen Mengen hergestellt wird. Und zwar in so großen Mengen, dass man eine Krebszelle von einer gesunden Zelle nur an der Zahl der Riechrezeptoren unterscheiden kann. Gesunden Zellen haben fast gar keine Riechrezeptoren, also von diesem einen jedenfalls, der auf Veilchenduft reagiert. Die Krebszellen sind voll davon. Das wird heutzutage in der Klinik sogar schon als diagnostische Marke benutzt. Wir haben natürlich Antikörper oder Färbung, man kann die färben, da kann man sehen, die einen Zellen sind knallig gefärbt, die die Rezeptoren haben. Die Krebszellen, die keine haben, die haben die Färbung eben nicht. Und inzwischen gibt es also auch Arbeiten, an denen wir gerade arbeiten, das ist Blasenkrebs. Da gibt es auch einen Riechrezeptor, den gibt es nur bei Blasenkrebs und sonst nirgends. Haben wir sonst nirgends gefunden. Und das Interessante ist, dass es nicht nur einen Duft gibt, das ist, den man da verwenden kann, kommt aus dem Sandranol-ähnlichen Molekülgruppe, sondern man kann auch diesen Rezeptor im Urin nachweisen. Das heißt, wir können den Patientenurin nehmen, können den Rezeptor nachweisen, man nennt das sozusagen Liquid Biopsies, also eine flüssige Biopsie machen aus dem Urin und kann an der Menge des Riechrezeptors im Urin sagen, ob jemand Blasenkrebs hat. Also das geht bis in diesen diagnostischen Bereich rein. Leukämiezellen habe ich schon gesagt, Leberkrebs auch. Also Prostata ist eigentlich das, der am meisten herstellt. Das ist der Rezeptor 51E2, reagiert auf Ionon, das ist so eine Art, ist der Hauptkomponent im Veilchenduft. Und der aktiviert den Rezeptor Und dann wird die Proliferationsrate des vom Prostatakarzinomzellen, die wir jetzt eben von Professor Ubrich kriegen in der am Augusta oder von der Herner Klinik kriegen, diese Krebsgewebe, die wir dann untersuchen und inkubieren mit diesem Duft, dann kann man sehen, dass eben das Wachstum dieser Zellen runtergeht. Das Problem bei der Prostata ist immer noch, wie kriege ich den Duft an die Prostata? Wo man es relativ leicht hinkriegt, ist im Darm, Kolon, Darmkrebs. Das ist ja die zweithäufigste Krebsart in Deutschland. Und was Sie sehen können, ist, auch beim Darmkrebs gibt es einen Riechrezeptor. Da gibt es eigentlich viele Riechrezeptoren, wie Sie sehen. Das sind alles Riechrezeptoren, die im Darmkrebs vorkommen. Der am meisten vorkommt, heißt 51B4, also einer von den 350 Riesenmengen. Und dieser Rezeptor, von dem konnten wir zeigen, dass er auf einen Duft, der Troenan heißt, der kommt aus der Ligusterblüte vorkommt. Und wenn man den also stimuliert, den Darmkrebs, den diesen Kolonkarzinomzellen aus der Klinik, wenn man die jetzt stimuliert mit Troenan, dann kann man sehen, konzentrationsabhängig geht die Zahl der Krebszellen immer weiter runter. Hier gibt es ganz viele Krebszellen, da ist eben die Kontrolle, da ist kein Duft dabei und hier habe ich immer Troenan in höheren Konzentrationen und bei dieser Konzentration 100 Mikromolar, da ist praktisch gar keine Krebszelle mehr da. Also Sie sehen, damit kann man jetzt auch versuchen über Darmkrebs und da geht es natürlich schon besser, den Duft hinzukriegen. Da können Sie es entweder eine Kapsel schlucken, wo der Duft drin ist, oder Sie können ein Zäpfchen nehmen, wo der Duft drin ist. Also da hat man eher die Möglichkeit, den Duft an den Krebs zu kriegen. Und die Frage ist natürlich, funktioniert bei so einem Darmkrebs das jetzt auch am menschlichen Zellen, im Vivo, im lebenden Gewebe? Und dazu nimmt man heutzutage Mäuse, in denen man in der Haut einen menschlichen Darmkrebs oben einpflanzt. Also diese Mäuse haben dann einen menschlichen Darmkrebs und wenn man dann diesen Krebs durch so eine kleine Kapsel oben drauf auf den Krebs setzt und da den Duft rein tut, dann kann man messen, wie wächst der Krebs in diesem Xenograft-Modell in Gegenwart des Duftes und auch da kann man zeigen, dass signifikant das Wachstum dieses Darmkrebses reduziert wird in Gegenwart des Duftes. Also Sie sehen, das ist ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten, was wir noch haben, was natürlich jetzt erstmal in der Klinik und in anderen Dingen umgesetzt werden muss. Also wir arbeiten zurzeit noch an solchen Themen wie Melanom zum Beispiel, wäre die auch gut zugänglich, da kennen wir auch schon einen Duft, der in der Richtung wirkt. Wir arbeiten sehr viel am Mammakarzinom, am Gehirnkrebs, also Gliom und Neuroblastom vor allem. Neuroblastom hat auch einen Riechrezeptor in riesigen Mengen. Blasenkrebs, Lymphom. Muskelzellen, ihre normalen Muskelzellen besitzen Riechrezeptoren. Damit können wir das Wachstum von Muskelzellen steigern oder reduzieren. Das heißt, sie können wahrscheinlich mal Doping machen über Düfte, indem sie sich da einreiben. Dann wachsen ihre Muskelzellen schneller. Oder die Haut, da gibt es natürlich noch ganz viel zu tun. Speiseröhre und Magen. Mit der Wiener Universität haben wir gerade einen Riechrezeptor im Magen entdeckt. Und dieser Riechrezeptor, wenn man ihn stimuliert, der verhindert die Magensäureausschüttung. Also statt dass Sie jetzt Omeprazol oder solche Protonenpumpenblocker nehmen, können Sie genauso gut den Duft schlucken. Damit können Sie dann in Zukunft versuchen, Ihre Magensäure zu reduzieren. Und Omeprazol ist ja heute im Moment in scharfer, großer Kritik, was da alles passieren kann. Die Leute schlucken das ja wie ihr täglich Brot ja inzwischen, diese Säureblocker. Also das wäre jetzt über den Duft was. Also Sie sehen, ein riesiger Bereich, ich glaube in 20 Jahren, wenn ich hier stehen würde, ich weiß nicht, ob ich es noch wahrscheinlich nicht mehr erlebe, aber dann werden Sie sehen, diese Riechrezeptoren sind ein neues Target. Jeder kann Serotonin, Dopamin, Acetylcholin und hier haben wir eine riesige Gruppe von über 300 möglichen potenziellen Angriffspunkten für physiologische, aber auch pathophysiologische Prozesse. Das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist die Arbeitsgruppe, die das gemacht hat und die Mitarbeiter, bei denen man sich natürlich bedanken muss. Das sind die, die dafür zuständig sind, was ich hier vortrage. Ich erzähle euch Geschichten ja nur immer. Und das sind die Kooperationen. Herzlichen Dank und denken Sie immer an die Nase und an die Riechrezeptoren. Vielen Dank.